Wir haben es ganz schön warm hier drin. Jawohl, die Fenster werden aufgemacht. Vielleicht wollt ihr nur kurz aufstehen und euch strecken mal kurz. Den Vorteil habe ich jetzt. Ha, dürft euch ruhig ein bisschen rühren. Nicht, dass ihr dann klebt an den Stühlen. Jawohl. Markus, vielen Dank für deine Einleitung. Danke für diese vielen Zeugnisse, die wir gehört haben. Auch ja, man merkt einfach, wie der Herr wirkt und wie die Gemeinde lebendig ist. Und ich freue mich heute so über unseren Herrn. Markus und ich, wir konnten uns nicht absprechen diese Woche. Und was schätzt, was das Predigtthema ist? Ich musste echt lachen und habe mich so gefreut. Das Predigtthema heißt eine Lehrstunde für Simon. Also, wir haben viel in der Einleitung übers Lehren schon gehört und wir wissen, der beste Lehrer, den es überhaupt gibt, das ist der Herr Jesus. Und ich staune so, wie er die Menschen mitgenommen hat und wie er den Leuten auf so eine einfache Art und Weise Dinge deutlich gemacht haben, die eine Tiefe haben, die Menschen bewegen, die Menschen verändern. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich die Evangelien durchlese und wenn du siehst, wie der Herr Jesus Menschen begegnet, das ist so berührend und so bewegend. Und weißt du, genauso berührt und bewegt er auch heute noch durch sein Wort, durch Begebenheiten, durch Situationen, vielleicht auch in deinem Leben, wo du, zumindest geht's mir so oft, wo du vielleicht manchmal in ein Fettnäpfchen Neid habst und aus diesem Fettnäpfchen raus kannst du eine Lehre ziehen. Und ich denke mir oftmals, Mensch, wieso muss ich denn immer erst Neid haben, bevor ich's lerne? Im Nachhinein merke ich, wenn ich nicht Neid habt wäre, ja, dann hätte es nicht diese Wirkung gehabt, die der Herr Jesus in meinem Leben zeigen möchte. Und dann kann es sein, du musst Buße tun, kann sein, du musst Schuld und Sünde bekennen, kann sein, du musst Veränderungen in deinem Leben anstreben oder es kann sein, du musst umdenken, neu blicken oder einfach neu die Nähe zum Herrn suchen und sagen, danke Herr, ich weiß, bei dir, da ist es gut. Den Text, den wir heute anschauen wollen, das ist das Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Vor diesem ganzen Text möchte ich euch aus dem Psalmen ein Wort vorlesen, das mich ermutigt hat zu dieser Predigt. Da heißt es im Psalm 35. Aber meine Seele soll sich freuen am Herrn und frohlocken über seine Rettung. Psalm 35. Vers 9. Aber meine Seele soll sich freuen am Herrn und frohlocken über seine Rettung. Das dürft ihr einfach im Hinterkopf haben bei dem Text, den wir heute lesen. Lukas 7, Vers 36. Weg. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denar schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welchen von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ich habe mir gedacht, wie hätte ich reagiert in so einer Situation? Und ihr Lieben, ich meine, dass in den Evangelien nicht umsonst sehr viel über die Pharisäer berichtet wird, über die gesetzestreuen Leute, über die, die sich in den Schriften auskannten, die wussten, was richtig und falsch ist und die vielleicht hier einfach angestanden sind. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt da zu Tisch gelegen wäre und gesehen hätte, wie die Frau zu Jesus kommt, ich hätte ziemlich schnell einen Grund gesucht, um zu gehen. Einfach deshalb, weil ich damit völlig überfordert gewesen wäre, was da jetzt los ist. Man fragt sich, wie kommt denn die Frau überhaupt da rein? Oder da waren denn da alle eingeladen? Nun, ich habe nachgelesen und einer hat geschrieben, anscheinend war es wohl üblich, wenn ein Rabbi in einem Haus war, dass das Haus offen war, dass Leute auch zu dieser Lehrstunde oder so dazukommen konnten. Also das so viel zu der Frage, wieso konnte sie denn einfach so reinkommen. Ob es sich so verhält, weiß ich nicht, aber für mich hat es irgendwo, es war für mich eine Erklärung, genau. In Vers 36, da lesen wir, der Herr Jesus wird zum Essen eingeladen. In Kapitel 11 sehen wir auch, wo ein Pharisäer den Herrn Jesus zum Essen einladen tut. Und in diesem Gespräch, da geht's ganz hart zur Sache, weil der Herr Jesus im Kapitel 11 den Pharisäern den Spiegel vor Augen hält, in einer ganz klaren und eindeutigen Weise. Bei diesem Vers in Kapitel 11, da ist ein ganz interessantes Detail. Dieser Pharisäer unterbricht Jesus während dem Reden und nimmt ihn, während dem Gespräch lädt er ihn zum Essen ein, indem er gerade lehrte. Er lehrte und da sprach ein Pharisäer dazwischen. Wie auch immer, hier haben wir auch diese Situation. Der Herr Jesus wird von einem Pharisäer eingeladen zum Essen. Und er lädt ihn ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, zu sich in sein Haus gemeinsam mit ihm zu essen. Und was tut der Herr Jesus? Na, er geht hin. Er wurde eingeladen zum Essen. Das ist so schön. Hast du den Herrn Jesus eingeladen in dein Leben, in dein Haus, an deinen Tisch? Wenn du ihn einlädst, er wird kommen. Und seine Einladung hat natürlich und sein Kommen hat immer eine Auswirkung. Es hat immer eine Auswirkung aufs Umfeld oder auch eine Auswirkung auf dein persönliches Leben. Wenn du ihn in dein Leben reinlässt, wenn du ihn in deine Gedanken mit einbeziehst, dann wird er sie bestätigen, wird er dich bestätigen oder er wird dich korrigieren oder wird dir etwas zeigen, was du so noch gar nicht gesehen hast. Und so ist es hier diesem Pharisäer auch gegangen. Und hier kommt dann, in Vers 37 wird beschrieben, da war eine Frau in der Stadt. Naja, normal, wenn man jetzt das hört, wir haben eine Stadt wie Kempten, ich weiß nicht, wie groß die Stadt war, ich weiß auch nicht, wie der Name der Stadt war, es war im Umfeld von Galiläa, da war eine Frau in der Stadt. Das wäre wie, wenn wir sagen täten, heute ist was Besonderes in der Stadt oder wie auch immer. Aber diese Frau war bekannt in der Stadt und sie wird hier auch beschrieben. die war eine Sünderin, ganz einfach. In schmalen Worten, die war eine Sünderin. Was nun ihre Sünde war, weiß sie nicht. Man vermutet, dass sie vielleicht eine Prostituierte war, wie auch immer. Da war eine Frau in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er im Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Sie hat mitbekommen, dass der Herr Jesus bei Simon, dem Pharisäer, zu Gast war. Wie hat sie denn das mitbekommen? Sie hat von jemand in der Stadt offensichtlich erfahren, wo Jesus zu finden ist. Bei dir daheim kann jemand von dir erfahren, wo der Herr Jesus zu finden ist? Ganz schlichtweg. Du kannst ein Wegweiser für andere zu Jesus sein. Irgendjemand hat es ja wohl der Frau gesagt. Sei ein Wegweiser auf Jesus hin, damit die Menschen eine Begegnung mit ihm machen können. Die Begegnung mit dir ist nicht so wichtig, aber die Begegnung mit dem Herrn Jesus, die ist wichtig. Und da dürfen wir Wegweiser sein, auf ihn hin. Sie war eine Sünderin. Sie hat gehört, dass Jesus in der Stadt ist. Und jetzt ist doch erstaunlich, sie ergreift diese Gelegenheit, zu Jesus zu kommen. Nun weißt du, wer der Herr Jesus ist. Und du weißt, wie du ihm nahen kannst. Ergreife die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Und sie ist nicht mit leeren Händen gekommen. Was hatte sie dabei? Ein Alabasterfläschchen. Ich finde das Wort Alabaster schwierig. Sie hat ein Fläschchen dabei gehabt, voll Salböl. Es war voll. Warum hat sie so ein Fläschchen dabei? Wir wissen es aus dem Text. Sie brachte dieses volle Fläschchen hin. Vers 38 und jetzt ist es so, so bewegend, was hier zu sehen ist. Und es ist so bewegend für dich, der du ein Kind Gottes bist, der dir deine Schuld vergeben ist, der du erlöst worden bist, der du das Himmelreich erwartest, der du eine lebendige Hoffnung hast. Nicht, weil du so gut warst, sondern weil sich Gott über dich erbarmt hat. Sie geht hin und demütigt sich vor unserem Herrn. Schlagen wir mal gemeinsam auf Psalm 99, Vers 5. Haltet den Finger beim Lukas-Evangelium drin. Da heißt es, erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Sie ist niedergefallen vor den Füßen Jesu. Wir hatten heute im Abendmahl auch schon im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 9, war es Gottfried, gell? Hatten wir auch diese Situation, die Frauen am Grab, Jesus ist auferstanden und sie umgreifen seine Füße. Und was tut die Frau hier? Sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Was muss für eine Dankbarkeit, was muss das für eine bewegende Situation gewesen sein? Für den, der nur die Oberfläche sah, dem ging es so wie später Simon dem Pharisäer. Aber was ist hier passiert? Sie wusste um diese Vergebung. Sie wusste, dass Jesus ihr Heiland ist. Und sie wusste, wie viel ihr vergeben wurde. Fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Vielleicht geht es dir manchmal ab, dass du sagst, ja, ich bin gerettet und Jesus ist mein Freund. Aber dir fehlt diese Tiefe der Beziehung. Dir fehlt oder uns fehlt dieser Blick, was es denn ihn gekostet hat. Das fehlt dieser dieser Blick in die Tiefe der Notwendigkeit, dass er dich retten musste, weil es niemand anders sonst tun konnte. Und dir fehlt vielleicht dieser Blick, mir auch, zu wissen, wie verloren du denn überhaupt vor Gott warst. Ja, Jesus hat das Brotbrechen, das Abendmahl dazugegeben. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Eine Möglichkeit für dich, dessen zu gedenken, vor dem Angesicht Gottes zu stehen. Geschwister geben was weiter, was ihr Herz bewegt hat, wo der Herr Jesus vor Augen gemalt wird, wo du siehst, was es ihn kostet hat. Du kriegst einen Blick in Gethsemane, sein Weinen, seinen Schweiß, der wie Blutstropfen runter tropft, um zu erkennen, was es ihn gekostet hat, dich zu retten. Letztendlich sehen werden wir es erst, wenn wir zu Hause sind. Und werden staunen und gleichzeitig beschämt sein über uns selber und über die Herrlichkeit und die Größe der Rettung, die er für uns vollbracht hat. Sie kommt mit Tränen, weil sie um ihre Schuld weiß. Sie bringt etwas Kostbares mit. Sie salbt seine Füße. Sie versucht, alles, was in ihrem Möglichen steht, zu machen, um ihm eine Dankbarkeit darzubringen. Und mit ihren Haaren, die Haare sind eine Ehre für die Frau, trocknet sie die Füße des Herrn Jesus. Sie hat sich ganz hingegeben. Das war das, was der Herr Jesus gesehen hat und was die Frau wusste. Die Leute, die beisammen gesessen sind, die haben einfach das gesehen, was hier der Pharisäer sieht. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hat, das sah. Was hat er gesehen? Er hat die Sünderin gesehen, die nicht von Jesu Füßen ablässt, die ihn sogar noch berührt und weint, dass die Tränen auf seine Füße fallen, ihr Haar nimmt und sie abtrocknet und es war, boah. Das geht gar nicht. Und sie kommt in mein Haus. Ich wäre auch überfordert gewesen, muss ich ehrlich sagen. Wie gehe ich damit um? Und wir können dankbar sein, dass der Herr Jesus hier nicht stehen bleibt, sondern dass er uns hier ein Bild zeigt, dass er uns was aufzeigt. Unsere Gedanken sind, wenn wir menschlich denken, so wie die des Pharisäers. Ganz simpel. In 1. Samuel 16, 7 lesen wir das, da heißt es, der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Du siehst die Schuld, du siehst vielleicht die Verdorbenheit, du siehst, wie kann man bloß? Ja, so einer, der braucht gar nicht kommen. Mit dem der die niemals reden. Ich rede jetzt leichtfertig. Ich sag doch, was in meinem Herzen auch vorgeht. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Oder es ist ein ganz edler Mann kommt rein und man weiß, er führt einen Konzern und so weiter. Ja, da darf man nur den Stuhl abputzen und so weiter. Hier, das ist auch dasselbe. Wir sehen, was vor Augen ist. Ohne das jetzt weiter zum Werten. Wir sind halt einfach so, sage ich jetzt mal. Und er denkt sich, wie kann der Herr Jesus das zulassen? Ist er denn überhaupt sein Prophet? Vers 39. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Es geht nun nicht mal darum, dass sie nur hier ist, sondern sie rührt ihn auch noch an. Puh. Na klar weiß der Herr Jesus, was die Frau in ihrem Leben gemacht hat. Das ist gar keine Frage nicht. Aber Simon war überfordert mit der Situation, so wie auch wir oftmals überfordert sind mit Situationen. 2-3 Jahre her in der Stadt haben wir einen Infostand gehabt und dann kam jemand mit Stölzen oder mit Krücken auf mich zu, hat ein Kleid angehabt, ganz durcheinander geschminkt gewesen, war ein junger Mann, der eine Frau sein wollte, und du hast gesehen, von oben bis unten, der Mann war sowohl körperlich kaputt als auch seelisch kaputt. Und der Herr hat es geschenkt, ich konnte einfach freundlich mit ihm reden. Ohne zu werten, wie er jetzt hat äußerlich ausschaut. Weil so eine Not da ist. Und ihr Lieben, wir haben eine Gesellschaft, die mittlerweile nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Die in alle möglichen sexuellen Verirrungen drin leben und das propagieren. Es ist ganz normal, dass früher oder später Menschen, die auf der Suche sind, vielleicht auch hier reingeführt werden. Wie werden wir mit ihnen umgehen? Und ich weiß nicht, wie einfach das für uns sein wird oder wie schwer das für uns ist. Umso mehr müssen wir die Nähe des Herrn Jesus suchen. Umso mehr müssen wir darum beten, dass er uns Augen gibt, zu sehen, wie er den Menschen sieht, der vielleicht hierher kommt und auf der Suche ist. Auf der Suche, dass er Weisung für sein Leben kriegt. Auf der Suche, dass er vielleicht weiß, wie komme ich raus aus dem Ganzen. Auf der Suche nach Vergebung. Möge der Herr schenke, dass wir offene Herzen haben für einen suchenden Menschen. Und bei mir als erstes. Verachtung oder Erbarmen. Was wird uns bewegen? Vers 40. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und das finde ich hier sehr bewegend. Auf einmal ist der Pharisäer nicht mehr nur ein Pharisäer, sondern er bekommt hier einen Namen. Er wird jetzt mehrfach vom Herrn Jesus mit Namen benannt. Und wenn die Bibel nicht will, dass der Name eines Menschen bekannt wird, weil es noch nicht mal wert ist, dass der Name erwähnt wird, dann hört sich das so an wie im, ich glaube, Buch Ruth ist es, wo Boas zu dem anderen Löser geht, da sagt er, du so und so. Ganz bemerkenswert, du so und so. Dein Name, ich kenne dich nicht, aber du so und so. Und das sind Dinge, die sehr bewegend sind. Stell dir vor, ein Mensch, so wie wir es berichtet kriegen, das Hochzeitsmahl ist, der Bräutigam kommt, so bewegend, wie der Herr Jesus das beschreibt, und die anderen stehen draußen und klopfen an der Türe und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wie furchtbar diese Enttäuschung ist und dieses Entsetzen. In Hiob wird beschrieben, wie der Pfeil im Kampf der Pfeil durch die Leber durchgeht und rausblitzt und der Mensch auf einmal in Todesängste dasteht, weil er weiß, das war sein Ende. Und so stelle ich mir das in etwa vor. Ein furchtbares Entsetzen über einen Menschen, der es vielleicht immer gut gemeint hat, aber Jesus im Grunde abgelehnt hat, zu hören, ich kenne dich nicht. Das ist so bewegend, das muss uns bewegen. Und hier sagt er, Simon, ich habe dir was zu sagen. Jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Uli, ich habe dir was zu sagen. Und wie ihr alle schöne Namen habt, ihr könnt eure Namen einsetzen. Ich habe dir was zu sagen. Vielleicht trifft's heute noch nicht zu, aber es kommt vielleicht die Situation. Ich habe dir was zu sagen. Und so haben wir diese Lehrstunde. Und dann bringt der Herr Jesus dieses Beispiel mit den 500 Denaren und den 50 Denaren Schulden. Es waren für beide eine Schuld, die sie nicht tragen konnte. Ein Denar war ein Tageslohn eines Arbeiters. kannst ausrechnen, wie viel du am Tag verdienst und dann mal 500 oder mal 50. Und beiden wird hier die Schuld erlassen und der Herr Jesus fragt, wer von beiden wird wohl den Gläubigern mehr lieben. Und Simon braucht nicht lang nachzudenken, für ihn war es klar, naja, der, dem mehr vergeben wurde. Und dann geht's weiter, Vers 44 und 46. Jetzt nimmt der Herr Jesus, nachdem er so eine einfache Lehrstunde genommen hat, dieses Bild, wendet sich mit diesem Bild zu der Frau zu und sagt zu Simon, Simon, siehst du diese Frau? Vorher hat er etwas gesehen, aber er hat nicht diese Frau gesehen. Und manchmal braucht's das, dass der Herr Jesus uns nimmt und sagt, Uli, siehst du diesen Bruder? Siehst du diese Schwester? Siehst du diesen Jungschaler? Siehst du diesen Senior? Ja, siehst sie du. Oh, Herr, ich habe ihn nicht gesehen. Tut mir leid. Danke, dass du mir zeigst. Siehst du? Und jetzt kommt eine Gegenüberstellung, die für Simon mit Sicherheit nicht schön war. Indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Und bei allem musste er eingestehen, ja, Herr. Und was ist diese Frau uns doch für ein Vorbild, wie sie dem Herrn Jesus Liebe erweist. Und es rührt mich so an, wenn du schon in bitterer Sündennot warst und gemerkt hast, der Herr hat vergeben, er hat bezahlt in deinem Herzen tief. Wie schön ist es, wenn du ihn in all deiner Liebe Dankbarkeit erweisen kannst, wenn du es ihm sagen kannst. Eine kleine Klammer. Vielleicht geht's dir so, dass du Gedanken im Kopf hast, wenn es um Sünde geht, die dir Mühe machen. Und du willst so gar nicht denken. Du willst so gar nicht sein. 1. Johannes 1, Vers 9 schlagen wir mal gemeinsam auf. Das ist nur ein kleiner Einschub. Wir kennen den Vers und doch lest man vor, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jetzt weißt du wohl um deine Sünde, Herr, meine Gedanken sind Ehebruch, zum Beispiel. Aber hast du ihm deine Gedanken, was du denkst und womit du ein Problem hast, hast du ihm das ausgesprochen? Hast du ihm das gesagt? Es geht nicht darum, jetzt den anderen, sondern hast du ihm das gesagt? Hast du die Sünde beim Namen genannt? Das kann dir eine große Hilfe sein, weil hier heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jede Sünde ist Ungerechtigkeit, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sag ihm das und wenn es noch so übel ist in deinem Herzen und du weißt, das ist so unangenehm, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich dir das überhaupt zumuten muss, dass ich dir das sagen kann. Und du wirst Frieden erfahren in deinem Herzen, weil hier heißt es, er reinigt. Er nimmt auch Dinge weg. Und du wirst Frieden erfahren. Gehen wir wieder zum Text zurück. Vielleicht sagte jetzt jemand, ich war mal so nett, ich habe ein Gespräch mit Kurt. Mit Kurt bin ich halt nebendran gestanden. Da ging es darum, eine Frau hat beschrieben, ja, wie sie ihren Mann Liebe erweisen kann. Und eine andere jüngere Frau war nebendran gestanden, so typisch im Allgäuer Ding. Ja, muss man denn das da? Ja, braucht's das? Ich fand die Begebenheit so nett. Es war noch eine jüngere Frau damals. Aber was hat's denn zum Ausdruck gebracht? Die eine Frau hat zeigt, was sie aus Liebe zu ihrem Mann tut, aus Liebe zu ihrem Mann. Und die andere hat halt so gerechnet, ja, muss ich das jetzt machen? Sondern, nee, du musst es nicht machen. Aber das war auch die Situation von dieser Frau. Ja, muss er das denn machen? Ja, okay, muss ich denn jetzt Jesus die Füße küssen? Ja, wie mache ich denn das jetzt? Wir sehen ihn ja nicht mehr. Nein, musst du nicht. Aber die Liebe zu ihm, sowie die Liebe der einen Frau zu ihrem Mann, wird dich bewegen, seine Ehre, seine Ehre zu suchen und seine Gemeinschaft zu suchen. Die Liebe zu ihm ist es, die dich verändert. Der Schlüsselvers ist Vers 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Sie hat viel Liebe erwiesen, weil sie wusste um die Größe ihrer Vergebung. Und ich meine manchmal, mir oder uns fehlt dieses Verständnis der Größe der Vergebung des Herrn Jesus dir gegenüber. Und da lasst euch Mut machen, immer wieder aufs Neue zum Schauen. Herr Jesus, zeig's mir. Hab Mut, das Gebet zum Sprechen. Erforsche mein Herz und siehe, ob Wege der Trübsal in meinem Herzen sind. Und glaubt's mir, der Herr Jesus, der wird es tun. Und es ist manchmal gar nicht schön, wenn er es dir zeigt. Aber es hilft dir zur Veränderung. Es hilft dir dazu, dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Das Verständnis davon, wie viel dir vergeben wurde und was es den Herrn Jesus gekostet hat, wird in deinem Lieben ihm und deinem Nächsten gegenüber zum Ausdruck kommen. Ihr Glaube wurde sichtbar. Deshalb konnte der Herr Jesus in Vers 50 sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Es wurde sichtbar. Wenn der Geist Gottes im Leben eines Menschen einzieht, dann wird es sichtbar. In irgendeiner Weise, es wird sichtbar. Der Mensch bleibt nicht, wie er ist, weil Neues ins Leben gekommen ist. Vers 48, und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Vor 2 Wochen hatte man eine Predigt vom Robert, ging es um Römerbrief. Nun aber gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Wir brauchen diesen Zuspruch, deine Sünden sind, hat Gott ins äußerste Ende des Meeres geworfen, wo sie niemand mehr holen wird, wenn du sein Kind bist, wenn du sein bist. Bei ihm ist Vergebung. Vers 49. Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Bei ihm gibt es Vergebung, ja. Hier können wir es lesen. Vers 50. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und so darfst auch du hingehen in Frieden, in dem Wissen, Gott hat mir ein neues Leben gegeben. Und wenn du nur außen vor stehst und nicht weiß, soll ich den Weg mit Jesus gehen? Ja, geh ihn. Heute. Wart nicht auf morgen. Heute. Gib dein Leben völlig in seine Hand. Kapituliere völlig. weil du wirst es nicht schaffen. Kapituliere und gib dein Leben aus deiner Hand in seine Hand, denn er ist gut und er hat zugesagt, dass er niemand verlieren wird, auch dich nicht. Psalm 35, Vers 9 und 10, den wollen wir nochmal lesen. Aber meine Seele soll sich freuen am Herrn und frohlocken über seine Rettung. Alle meine Gebeine sollen sagen, Herr, wer ist dir gleich, der du den Elenden errettest vor dem, der stärker ist als er, ja den Elenden und Armen vor dem, der ihn beraubt. Aber meine Seele soll sich freuen an dem Herrn. Freu dich. Bist du ein Kind Gottes? Freu dich. Du hast so großen Grund zur Freude. Amen.